Ja, aufgrund der letzten Unterrichtsstunden habe ich mir überlegt, mal eine Aufgabe durchzuspielen, die eventuell im Sportabi drankommen könnte. Hierbei habe ich mir die Aufgabenstellung etwa so vorgestellt, dass die Aufgabe ist, dass man die Bewegung des Hochsprungs anhand der Betrachtungsweisen der Biomechanik analysieren soll. Ja, dabei gibt es dann die morphologische, die anatomisch-physiologische, die biomechanische, die funktionale, die soziokulturelle und die psychologische Betrachtungsweise. Und ich habe mir dann jeweils die Punkte mal aufgeschrieben und versucht, die Aufgabe zu erfüllen. Eher stichwortartig, damit das alles nicht so lange dauert. Also die morphologische Betrachtungsweise beim Flop im Hochsprung. Das primäre Ziel der morphologischen Betrachtungsweise ist, dass eine Bewegungsvorstellung geschaffen werden kann. Hierbei wird die Bewegung zuerst beschrieben, dann begründet und dann werden die Fehler analysiert. Genau, also wie läuft die Bewegung ab? Erster Schritt ist, dass der Anlauf parabelastförmig ist und in Sprintvorlage ausgeführt wird. Dabei kommt es zu einer Temposteigerung, um die Anlaufgeschwindigkeit in Sprunggeschwindigkeit umzuwandeln und die Zentrifugalkraft zu nutzen. Während des Anlaufs herrscht eine leichte Körperinneigung, um den Absprung mit anschließender Rotationsbewegung vorzubereiten. Bei den letzten beiden Schritten wird der Körper aus der Sprintvorlage aufgerichtet, das heißt quasi die Beine überholen den Oberkörper und der Schwungarm und um den Schwungarm und Schwungbeineinsatz zu ermöglichen. Viertens ist der Absprung, der erfolgt mit dem lattenfernen Bein, um mit dem anderen Bein die Rotationsbewegung einzuleiten. Außerdem gleichzeitig sollten die Schwungarme und das Schwungbein eingesetzt werden, um noch mehr Steigimpulse zu geben. Es wird die Körperdrehung um die Längsachse eingeleitet, um in Rückenlage die Flop-Technik auszuüben. Dann wird der Kopf überstreckt und es erfolgt ein aktives nach oben Drücken der Hüfte, um den Oberkörper überhalb des Körperschwerpunkts über die Latte zu bringen. Die entstandene Brückenspannung wird nach dem Passieren des Gesäßes aufgelöst, um dann die L-Position einzunehmen, der die Beine im 90-Grad-Winkel quasi zum Oberkörper stehen. Dafür werden dann die Oberschenkel nach oben gebracht, damit die Latte endgültig überschritten wird. In dieser L-Position sollte der Sportler landen, um Verletzungen zu vermeiden. Diese Beschreibung der Bewegung und ja letztlich auch irgendwo mit Begründung und Anweisung kann durch Hilfe von Fotos und Videos etc. verdeutlicht werden. Genau, in den Begründungen und Anweisungen sollten vor allem die quantitativen Merkmale, wie zum Beispiel Absprungwinkel, Schrittlänge und Schrittfrequenz, Fokus haben, das heißt, diese sollten optimiert werden. Und der letzte Schritt ist dann die Fehleranalyse und die wird meistens anhand der qualitativen Bewegungsmerkmale, wie zum Beispiel Bewegungsfluss, Rhythmus etc. ausgeführt, wodurch dann der Sportler die Eigenkorrekturhinweise besser nutzen kann. Die anatomisch-physiologische Betrachtungsweise. Sie gibt allgemein den Hinweis auf den Einsatz spezieller Muskeln und das Funktionieren des Bewegungsablaufes unter dem Aspekt der neuromuskulären Einheit. Ja, dabei ist es so, dass durch die hohe Komplexität des Anlaufs eine hohe Unfallgefahr besteht. Daher ist dabei vor allem die Unfallprophylaxe zu erwähnen. Dafür sollte eine vollständige Erwärmung, das heißt zuallererst die allgemeine Erwärmung, dann die spezielle Erwärmung stattfinden, das innerhalb der Bewegung zu einer hohen Spannungs-Entspannungsrate kommt. Außerdem hilft ein Krafttraining dabei, die Sehnen, die Bänder auf die Belastung vorzubereiten. Ein ganz wichtiger Punkt beim Hochsprung ist der Dehnungsverkürzungszyklus. Dabei wird zuerst die Muskulatur natürlich verlängert durch die Dehnung. Dadurch wird kinetische Energie gespeichert, wie bei einem Gummiband, was man auseinanderzieht. Und diese kinetische Energie wird dann in der Gegenbewegung als Bewegungsenergie verwendet. Daher muss die Kontraktion unmittelbar nach der Dehnung sein, damit sich diese Aktin-Myosin-Brücken nicht an die Dehnung gewöhnen können und diese Brücken auflösen können. Und genau das ist, was die Stiffness beschreibt, nämlich den Widerstand der Aktin-Myosin-Brücken gegen die Dehnung und dadurch natürlich auch, wie gut die Energie erhalten bleiben kann und wie doll der Muskel ausgereizt werden kann, ohne zu reißen. Natürlich soll hierbei nicht der Muskel reißen, sondern ohne dass diese Brücken gesprengt werden. Außerdem anatomisch-physiologisch von Bedeutung ist die Reaktivkraft. Das ist die Fähigkeit, den Körper abzubremsen und dann in die entsprechende Gegenrichtung zu beschleunigen. Ja, und dann gibt es noch den Bremskraftstoß. Hierbei werden die kontraktierenden Elemente gedehnt und die aktive Muskulatur wird dabei vorgespannt. Diese sollte in einem Verhältnis von 1 zu 3 zum Beschleunigungskraftstoß stehen, da er sonst nicht wirksam ist. Beziehungsweise nicht maximal wirksam ist oder nicht optimal wirksam ist. Die biomechanische Betrachtungsweise ist wohl die komplexeste aller Betrachtungsweisen und gibt Aussagen über die mechanischen Gesetze, die auf den Körper wirken. Hierbei gibt es die innere Biomechanik, zum Beispiel, dass die Beschleunigungsgeschwindigkeit in Steiggeschwindigkeit umgewandelt wird oder Winkelgeschwindigkeiten und Kräfte, die wirken, wie zum Beispiel die Kraft, die der Beinstrecker aufwenden muss, um die maximale Höhe zu erreichen. Und die äußere Biomechanik, das heißt die äußeren Kräfte, wie zum Beispiel die Schwerkraft, die beim Hochsprung überwunden werden muss, oder der Luftwiderstand. Ja, am meisten im Schulbereich werden allerdings die biomechanischen Prinzipien benutzt. Das Prinzip der Anfangskraft. Es besagt, dass Bewegungen mit maximaler Endgeschwindigkeit eine entgegengesetzte Ausholbewegung benötigen. Bei nahtlosem Übergang zwischen den Bewegungen gibt es bereits eine Anfangskraft durch die Spannung der elastischen Komponenten. Außerdem kommt es zu einem Dehnungsverkürzungszyklus, wodurch mehr ungenutzte Fasern innerviert werden bei der Bewegung. Im Hochsprung kommt es zu einer Körperschwerpunktsenkung durch das Beugen des Sprungbeins vor dem Absprung. Das Beugen muss allerdings im Verhältnis zur Anlaufgeschwindigkeit stehen, da sonst der Bremskraftstoß zu hoch wäre und ineffektiv wäre. Beim Bremskraftstoß werden dann die kontraktilen Elemente gedehnt und vorgespannt, wie eben schon bei der anatomisch-physiologischen Betrachtungsweise erwähnt. Das Prinzip der optimalen Koordination der Teilimpulse besagt, dass die Beschleunigungsimpulse einer Bewegung optimal aufeinander abgestimmt sein müssen. Das gilt sowohl zeitlich, das heißt, dass sie entweder gleichzeitig oder nacheinander eingesetzt werden, wie auch räumlich, das heißt, dass die Geschwindigkeitsvektoren möglichst gleichgerichtet sein sollten. Hierbei ist das eine völlige, absolute Gleichrichtung der Geschwindigkeitsvektoren irreal, aber es sollte in der Theorie und vor allem im Erstreben sollten sie in etwa gleichgerichtet sein. Genau, wir wollen beim Sprung eine maximale Beschleunigung des Körpers haben. Dadurch sollten Schwungarm und Schwungbein gleichzeitig nach oben eingesetzt werden und nach oben bewegt werden. Und die Vektoren von Schwungarm, Schwungbein und Sprungbein sollten alle gleichgerichtet vertikal nach oben sein. Das Prinzip der Impulserhaltung besagt, dass in einem System mehrerer Teilbewegungen, wenn dort eine Teilbewegung abgestoppt wird, kommt ihr Impuls dem restlichen System zugute. Das heißt, durch das Stoppen der Aufwärtsbewegung von Schwungarm und Schwungbein kommt deren Impuls dem Rest des Körpers zugute. Außerdem sollten die Körperpunkte, das heißt vor allem Arme und Beine, nah am Körper sein, um die Massenträgheit zu nutzen, da dadurch die Rotationsgeschwindigkeit erhöht werden kann. Das nennt man das Prinzip der Rotationsimpulserhaltung. Außerdem sollte im Anlauf, natürlich im Verhältnis zum Bremskraftstoß stehen, eine möglichst hohe Beschleunigung wirken, damit dieser Impuls dann am Ende in die Steiggeschwindigkeit umgewandelt werden kann. Außerdem kommt zum Beispiel das Abbremsen des Schwungbeines während der Flug- und Steigphase dem Rest des Systems zugute, da dort eine Gegenbewirkung erzeugt wird. Das Prinzip des optimalen Beschleunigungsweges hat das Ziel der maximalen Endgeschwindigkeit. Das wird erreicht durch möglichst langes Einwirken von hohen Beschleunigungskräften. Und verbessert werden können dabei Anlauf, Körperschwerpunktsenkung, Verringung und die Bogenspannung. Ein Beispiel hier aus dem Hochsprung wäre zum Beispiel, dass der Anlauf anfangs rhythmisch sein sollte und später dann beschleunigt werden sollte. Da wirkt dann das Prinzip der optimalen Tendenz im Beschleunigungsverlauf. Außerdem wird zum Beispiel durch die Beugung des Oberschenkelstreckers oder des Sprungbeines der Körperschwerpunkt nach unten verlegt und somit der vertikale Beschleunigungsweg verlängert. Und zu guter Letzt das Prinzip der Gegenwirkung. Hierbei ein ausschlaggebender Satz ist Actio est Reactio, das dritte newtonsche Gesetz. Das bedeutet, dass eine Kraft niemals alleine auftritt. Zur Beschleunigung, das heißt, um etwas zu beschleunigen, muss eine Kraft auf einen Gegenstand, wie zum Beispiel hier der Boden, wirken. Außerdem sorgt das Prinzip der Gegenwirkung für die Erhaltung des Gleichgewichts durch Gegenbewirkung, zum Beispiel der Arme und Beine beim Anlauf. Wenn der Körper jetzt als frei bewegtes System gesehen wird, dann ist es so, dass die Körperschwerpunktsflugbahn unveränderbar ist nach dem Absprung. In der Lattenüberquerung ist die Actio das Kopf in Nacken legen. Und die Reaktion ist, dass die Hüfte angehoben wird und ein Hohlkreuz gebildet wird. Andersherum, wenn man jetzt den Kopf auf die Brust legt als Aktio, passiert die Reaktion, die L-Position wird eingenommen. Das heißt, das Hochschwingen der Beine wird erleichtert. Für die funktionale Betrachtungsweise gibt es im Sportband 3 eine direkte Definition für den Hochsprung. Beim Flop schafft die Vorbereitungsphase über den Anlauf und die Einnahme der optimalen Absprungposition die entscheidenden Voraussetzungen für die Hauptphase, in der die eigentliche Leistungs- und Zielbewegung zur Ausführung kommt. Die Endphase ist für das Abfangen der Sprungbewegung und damit für eine regelkonforme Beendigung des Bewegungsablaufs verantwortlich. Meinl definiert die funktionale Betrachtungsweise in drei Phasen. Das heißt einmal die Vorbereitungsphase, die Hauptphase und die Endphase. Die Vorbereitungsphase dient der Schaffung der bestmöglichen Voraussetzungen für die Hauptphase. Sie wirkt sich durch die Kniebeugung am Ende des Anlaufs aus. Der Beschleunigungsweg wird dadurch optimiert, dass durch die Beugung der Körperschwerpunkt nach unten gesenkt wird und dadurch der vertikale Beschleunigungsweg höher ist. Außerdem wird in der Vorbereitungsphase die Anfangskraft optimiert, dadurch, dass das Einsetzen der Hauptphase unmittelbar nach der Vorbereitungsphase beginnt. Dadurch wird die Energie der Anfangskraft optimal weitergeleitet und genutzt. Und die bereits angesprochene Einnahme der Arbeitswinkel sollte auch optimal sein. Das heißt, dass die Kniebeugung immer an die Anlaufgeschwindigkeit angepasst sein muss, damit die Leistungsmuskulatur optimal eingesetzt wird. In der Hauptphase wird die eigentliche Bewegungsaufgabe gelöst. Durch den Einsatz von Schwungarm und Schwungbein sowie den Arm wird die Beschleunigung des gesamten Körpers eingeleitet. Dies ist ein charakteristisches Merkmal für die Hauptphase. Die Geschwindigkeitsvektoren sollten gleichzeitig und gleichgerichtet wirken. Durch das Abstoppen von Schwungarm und Schwungbein kommt ihr Impuls dem restlichen System zugute. Die Endphase lässt die Bewegung ausklingen. Sie ist dafür da, um die Bewegung sicher zu beendigen. Göhner teilt die gesamte Bewegung in Hilfsfunktionsphase und Hauptfunktionsphase ein. Im Hochsprung ist die Hilfsfunktionsphase erster Ordnung der Anlauf und das Abfangen und die Hauptfunktionsphase sind der Absprung, die Steig- und Flugphase und die Lattenüberquerung. Der Anlauf sorgt für die optimale Vorbereitung auf den Absprung. Die Anlaufgeschwindigkeit ist hierbei maßgebend für die Sprunggeschwindigkeit. Beim Absprung wird die Anlaufgeschwindigkeit in Sprunggeschwindigkeit umgewandelt. Die Steig- und Flugphase hat die Funktion, dass das Steigen möglichst lange und kontrolliert sein sollte. Bei der Lattenüberquerung ist die Hauptfunktion, den Körperschwerpunkt unter die Latte zu legen, sodass der Körper ohne die Latte zu berühren, sie überqueren kann. Die Landung ist letztlich nur noch die Beendigung und Abfangen der Sprungbewegung. Das Abfangen der Sprungbewegung. Die psychologische Betrachtungsweise befasst sich mit den psychologischen Faktoren, die den Sport beeinflussen. Hierbei geht es um Emotion, Kognition, Motivation, Bewegungswahrnehmung, Empfindung und Gedächtnis. Es stellt quasi die Wechselwirkung zwischen dem Sport und der Psyche des Sportlers dar. Dadurch, dass beim Hochsprung vor allem die willkürliche Muskulatur kontrahiert wird, sollte eine ho möglichst hohe Motivation vorliegen, da dann mehr Muskelfasern kontrahiert werden. Und die soziokulturelle Betrachtungsweise stellt den Sport in Relation zur Gesellschaft dar. Hierbei ist vielleicht zu sagen, dass die Technik des Flops sich durchgesetzt hat, da der Körperschwerpunkt hierbei unter der Latte liegt und mittlerweile fast nur noch ausgeübt wird.